Liebe Brüder und Schwestern, der Herr lädt uns heute auf, lädt uns ein und er fordert uns auf, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Und Bezug nimmt er damit auf die Lesung, die wir auch heute als erste Lesung gehört haben, wo angesprochen ist, aus dem Buch Levitikus, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Was für ein Anspruch! Da sollen wir also heilig sein. Und wenn wir ein wenig ehrlich nur sind, dann wissen wir, dass wir das nicht sind. Auch wenn man oft sagt, nun, ich habe nichts groß zu beichten, das hört man öfter als Argument, oder was fehlt denn bei mir? Umgekehrt, dass wir heilig werden oder heilig wären, das würde keiner von uns behaupten. Da haben wir recht. Und es lohnt sich ein wenig genauer hinzuschauen, was denn der Herr uns heute lehren möchte. Zuerst einmal im Buch Levitikus, diese Passage, die wir gehört haben, nach der Aufforderung, heilig zu sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, folgt so etwas wie eine Erklärung, was denn die Heiligkeit beinhaltet. Nämlich nichts anderes als das, was dann am Schluss zusammengefasst wird als, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und davor eben, du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen, den Stammesgenossen zurechtweisen, wenn er auf Abwege gerät. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Heiligkeit wird schon also im Alten Testament definiert, möchte ich sagen, als den Nächsten lieben. Heiligkeit ist also eins mit ein liebender Sein, wie Gott, der Heilige überhaupt, ein Nichts als Liebender ist. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zu dem, was Jesus uns heute sagen möchte. Im Blick auf Gott, Gott ist der Liebende. Im Johannesbrief im 1. heißt es, Gott ist die Liebe. Und Gott kann auch nichts anderes als lieben. Auch wenn es uns manches Mal vielleicht ein Rätsel ist, wie er Dinge tut oder auch zulässt, wie denn das mit seiner Liebe übereinkommt. Und dieses Rätsel ist tatsächlich eines. Wir dürfen es nicht einfach beiseite schieben und sagen, nun, dann hast du zu wenig Glauben oder Ähnliches, was man manches Mal hört. Nein, wir dürfen fragen. Aber wir dürfen gleichzeitig sicher sein, dass er uns die Antwort geben wird. Hier in dieser irdischen Zeit immer mehr und eines Tages im Himmel werden wir von Staunen zu Staunen kommen über das Geheimnis seiner Liebe, das tatsächlich alles umfasst. Und da hinein möchte er uns nehmen. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt wieder zurück zum Evangelium, wo Jesus ein anderes Gebot aufgreift, das eben nicht so weit geht. Er sagt, euch ist gesagt worden, Aug für Auge, Zahn für Zahn. Wie Sie vielleicht wissen, ist dieses Gebot oder diese Formulierung aus dem Alten Testament zu der Zeit, als sie geschrieben worden ist, verkündet worden ist, bereits ein großer Fortschritt. Nämlich hin von der maßlosen Rachsucht, die man gestillt hat, hin zu einer Form von Gerechtigkeit. 1:1, ein Auge für ein anderes Auge, ein Zahn für einen anderen Zahn. Oder auch heftiger, ein Mord für einen Rachemord, aber nicht mehr. Ein großer kultureller Fortschritt. Und doch noch nicht genug. Noch nicht so, wie Gott selbst handeln würde. Und wie wir, weil wir als Kinder Gottes heilig sein sollen wie er, zu handeln lernen sollen. Wir haben hier also als erstes ein Gebot, das Jesus aufgreift, das in sich gerecht ist. Und das kennen wir in vielen Kulturen und wir müssen gar nicht so weit nach außen schauen, in uns selbst kennen wir das. Wir wollen es dem anderen heimzahlen. Das, was er uns angetan hat, das soll er auch büßen. Wer kennt das nicht? Eine urmenschliche Reaktion. Und dass diese Reaktion in unserem Herzen ist und auftaucht, das ist auch nichts, was Gott kränkt. Das ist nichts, was Gott verletzt. Wohl aber, wenn wir diesem Gedanken frei nachgehen, dann fangen wir an, anders zu handeln, als Gott es von uns möchte. Das heißt, Gott hat uns immer hineingestellt in eine Art inneren Kampf, einen geistlichen Kampf, wie die Kirchenväter es auch nennen, ob wir diesem ersten Impuls der Rache, der Vergeltung, der doch gerecht wäre, ob wir diesem Impuls nachgehen oder ob wir damit umgehen in einer Weise, wie Gott selbst uns helfen muss, dass es gelingt. Und dann entfaltet Jesus weiter, was denn das für ein Gebot ist, das er uns da gibt. Ich aber sage euch, und dann folgen einige Beispiele, die uns ganz verwirrend erscheinen. Leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand. Wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dein Hemd dir wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und noch andere Beispiele folgen. Ist das denn richtig so? Sollen wir uns nicht wehren? Sollen wir sozusagen, weil wir zu Jesus gehören, platt gesagt immer die Dummen sein? Heißt Christ sein automatisch immer der Verlierer sein? Nehmen wir das Erste mit der Wange. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Jesus sagt dieses Wort. Und es gibt eine Szene in der Heiligen Schrift, in den Evangelien, wo beschrieben ist, wie Jesus auf die Wange geschlagen wird. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Es war bei seiner Gerichtsverhandlung, die zu seiner Verurteilung am Kreuz geführt hat, und zwar vor dem Hohen Priester. Der Hohe Priester stellt ihn zur Rede und Jesus antwortet, indem er die Anfrage des Hohen Priesters in Frage stellt, seine eigene Würde verteidigt. Daraufhin kommt einer der Diener des Priesters und schlägt ihn ins Gesicht. Jesus tut nicht, was er hier scheinbar uns ans Herz legt. Er sagt nicht nun, dann nimm auch die andere Wange, schlag noch einmal zu, sondern er stellt ihn zur Rede. Er sagt ihm, habe ich recht gesprochen? Habe ich Unrecht gesprochen? Dann weiß es nach. Habe ich aber recht gesprochen? Warum schlägst du mich? Jesus handelt also scheinbar anders, als er hier gebietet. Er wehrt sich. Wie können wir das verstehen? Wo ist da der Schlüssel des Verständnisses? Angefangen habe ich mit der Erläuterung, das alte Gebot, das Jesus aufgreift, war ein Gebot reiner Gerechtigkeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so ist es doch gerecht. Und Jesus übersteigt dieses Gebot, indem er handelt wie Gott selbst eben. Er ist ja der Sohn Gottes, indem er nicht den anderen vernichten will, nicht dem anderen auch Schaden zufügen will, dem, der ihm Schaden zugefügt hat, sondern sogar im Gegenteil, indem er den, der da Unrecht tut, von seinem unrechten Tun befreien will. Jesus kämpft nicht gegen den Täter, sondern gegen die Tat, die Unrecht ist. Und das tut er, freilich, weil der andere Unrecht getan hat. Aber das Motiv, das sozusagen im Herzen Jesu brennt für uns alle, ist nicht nur, dass es wieder recht sein soll, auch wenn das ein hohes Gut ist und nicht zu vernachlässigen, sondern sein innerstes Motiv ist, dass er denjenigen, der das getan hat, ebenso liebt und möchte, dass er hinfindet zum Weg der Liebe, zum Gutsein, wie Gott gut ist, zum Heiligsein, wie Gott heilig ist. Und so ist der Zorn Jesu, auch der Widerspruch gegenüber dem, der ihn geschlagen hat, manches Mal der heftige Zorn in Worten gegenüber den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Ja, vor einigen Tagen haben wir gelesen, dass er zu Petrus einmal sagt, weg von mir, Satan, was du willst, will Gott nicht. Dieser Zorn Jesu ist immer ein Zorn, der aus Liebe kommt. Freilich auch aus dem inneren Impuls des Menschen, und Gott und Jesus war ganzer Mensch, dass man sich gegen Unrecht zu verteidigen hat, dass man seine eigene Würde verteidigen darf und auch muss. Aber gepaart eben mit einer, ich möchte es fast sagen, einer Kultur der Liebe. Und diese Kultur der Liebe geht so weit, dass am Ende der Passage, die wir heute gehört haben, er sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Wohlgemerkt, es sind Feinde, nicht Freunde. Dadurch, dass wir sie lieben, werden sie nicht automatisch zu Freunden. Sie bleiben vielleicht Feinde. Und auch Jesus hatte Feinde bis zum Ende seines Lebens. Ans Kreuz haben sie ihn gebracht. Und doch hat er sie geliebt. Und das ist es, was Jesus uns sagen möchte. Wir sollen nicht uns begnügen mit einer Gerechtigkeit, die nur aufrechnend wäre, die eine Kälte vermitteln würde und alles auch in der Kälte des Herzens belassen würde. Denn was würde es bringen, wenn wir in dieser Welt eine solche Gerechtigkeit allein verfolgen würden? Da würde einer Unrecht tun, und er würde dafür dasselbe bezahlen müssen. Es würde einer einen Mord begehen und er würde von dem, der Opfer ist, oder von den Angehörigen, dürfte er umgebracht werden. Was wäre das für eine Kultur, die da entstehen würde? Und es gibt solche Kulturen zu Genüge in der Welt. Es würde in dieser Kultur nicht der Friede des Herzens wohnen. Es würde in dieser Kultur nicht die Achtsamkeit und die echte Liebe wohnen. Denn wenn wir genau hinschauen, könnte kein Mensch in einer solchen kalten Gerechtigkeit überleben. Denn kein Mensch tut recht. Kein Mensch lebt so, dass er sagt, nun, bei mir ist alles recht, die anderen, die sollen büßen, aber ich nicht. Und umgekehrt würden wir vielleicht auch von uns selbst dann sagen, nun, auch bei mir ist nichts recht, ich muss auch mich selbst scheinbar vernichten, missachten, ich bin nichts mehr wert. Damit in dieser Welt, in der so viel Unrecht geschieht, auch in unseren eigenen Herzen manches Mal, damit es in dieser Welt recht wird, genügt es nicht, eine kalte, nüchterne, aufrechnende Gerechtigkeit zu vollziehen, die nur den anderen büßen lässt. Es braucht die Liebe, die das Unrecht verzeiht und die den Täter von seinem Unrecht befreien möchte. Und so kommen in Jesus Barmherzigkeit und Gerechtigkeit überein. Jesus sagt nicht, dass Unrecht recht wäre, oh nein. Und er sagt auch nicht, dass der Unrecht erleidet, dass der sich da einfach mit begnügen soll, oh nein. Wir dürfen es ans Licht bringen und er selbst wird alles ans Licht bringen, was Unrecht war, damit es heil wird. Aber immer so, dass der Unrecht getan hat, damit letztlich zum Guten hinfindet. In der Perspektive, die diese Welt alleine nicht bieten kann, die erst das ewige Leben voll in den Blick nimmt. Um das ewige Heil geht es Jesus. Und er hofft und ringt, dass jeder dorthin findet. Am Kreuz ist er gegangen, weil dieses Ringen so ein dramatisches ist. Und es hat ihn viel gekostet. Es hat ihn gekostet, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit übereinkommen. Am Kreuz geschieht dieses scheinbar Undenkbare. Am Kreuz trägt er unsere Ungerechtigkeit, unsere Lieblosigkeit. Er trägt sie für uns und sagt zu uns, ich verzeih dir, lass es nur zu. Und jeder, der es zulässt, jeder, der innerlich am Herzen zu ihm aufblickt, soweit er ihn nur erkennen kann, der wird gerettet, hat er uns versprochen. Seine Barmherzigkeit macht uns gerecht. Jesus vertuscht das Unrecht nicht, aber er bittet uns, dass wir mit ihm lernen, umzugehen, wie er damit umgeht. Und das ist nicht einfach etwas, was wir ein für alle Mal gelernt hätten und dann wäre es ganz einfach. Nein, es muss scheinbar jedes Mal neu durchrungen werden. Wer von uns kennt das nicht, dass es schwer ist, zu verzeihen? Dass es schwer ist, vor allem, wenn wir tief gekränkt, ja verletzt, vielleicht traumatisiert sogar sind. Und wir brauchen Zeit, um zu verzeihen. In einer anderen Predigt habe ich einmal ausgeführt, dass es auch wichtig ist, sich diese Zeit zu lassen. Das Unrecht muss ans Licht kommen. Erst dann kann ich es verzeihen. Erst dann kann ich wie ein König, wie Jesus selbst, sagen, dieses Unrecht, was Unrecht ist, das verzeihe ich. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ruft uns auf, uns für die Liebe zu entscheiden. Das heißt nicht, dass wir alles mit uns tun lassen. Das heißt nicht, dass wir automatisch den Kürzeren ziehen. Sondern das heißt, dass wir für jeden das Gute wünschen, selbst wenn er unser Feind ist. Selbst wenn wir keine Sympathie für ihn hegen. Oder sagen wir es mit dem Gedanken des Himmels, dass wir jedem den Himmel gönnen. Oder noch einmal von Gott her gedacht, dass wir Gott zugestehen, dass er wünscht, dass keiner im Himmel verloren ist, dass jeder den Weg dorthin findet. Und wenn er alle Kinder, selbst die größten Verbrecher sind, so sehr liebt, dann dürfen wir ihm doch nicht im Wege stehen. Und so bittet er uns tatsächlich, lieben zu lernen, die uns sowieso gut sind, auch da fällt es nicht immer leicht, aber bis hin zu denen, die uns Unrecht getan haben. Wie können wir das jetzt ganz einfach tun? Vielleicht sind uns manche Personen in den Sinn gekommen, jetzt während des Evangeliums oder auch jetzt während der Predigt. Diese Menschen können wir ganz einfach vielleicht dem Herrgott anvertrauen und sagen, kümmer du dich um sie. Sie sind doch deine Kinder. auch wenn ich nicht recht in ihre Nähe kommen mag, aber du, kümmer du dich. Das mag ein erster Anfang sein und vielleicht auch alles, was wir in dieser Welt tun können, aber es befreit uns davon, dem anderen nur im Hass gedanklich zu begegnen. Überlassen wir einen jeden dem Herrn. Das ist der Anfang der Liebe. Amen.